Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde liegt ein Abschnitt aus dem 12. Kapitel des Markus-Evangeliums ab Vers 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Opferkasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen, die etwas eingelegt haben. Denn die haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese Frau aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Lieber Herr Jesus, wir kennen diese Geschichte, aber hilf uns vom Wissen zum Tun. Amen. Liebe Gemeinde, beim Geld hört die Freundschaft auf. So sagt es eine bekannte Redensart, Sie kennen sie alle. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Denn Geld ist nun mal wichtig. Es ist sehr wichtig. Es ist sogar so wichtig, das Geld, dass man darüber möglichst wenig spricht. Wir haben Geld, aber wir reden nicht davon. Die Höhe unseres monatlichen Einkommens, der Kontostand auf unserer Bank, Guthaben oder Schulden, alles das wird, das ist allgemeine Meinung und allgemeiner Anstand, das wird mit diskretem Schweigen übergangen. Ich sehe hier jemanden, der nickt so richtig. Ja, so ist es, so ist es. Soll und haben sind ein ehernes Tabu. Übrigens, in Klammer mal gesagt, das ist, scheint mir so ziemlich das letzte Tabu zu sein, das es heute noch gibt. Früher war es ein Geheimnis, welche Partei man wählte. Da war Politik ein Tabu. Dieses Tabu ist lange gefallen. Heute sagt man seine politische Meinung frei weg, ob links, ob rechts und je extremer umso mehr. Das Tabu Politik ist, was man wählt, ist gefallen. Auch ein Tabu, das sich lange gehalten hat, nämlich Sexualität, Sexerotik, wurde früher verschwiegen. Darüber redete man nicht, es war peinlich. Es ging niemand was an. Dieses Tabu Sexualität ist auch schon seit langer Zeit gefallen. Das tragen Menschen ihre Absonderlichkeiten, ihre Praktiken, ihre Interessen, ihre Liebhabereien, ihre Sehnsüchte und ihre, weiß ich was alles, wird nach außen gekehrt. Das Tabu Sexualität ist auch gefallen. Ist auch gefallen. Es gibt keine Tabus, kaum noch welche heute. Aber ausgerechnet das Geld, das ist noch tabuisiert. Ausgerechnet dieses Tabuthema Finanzen klingt nun ziemlich deutlich in unserem heutigen Predigttext an. Da ist ja nun die Rede von Geld, von Reichtum und Armut, von viel und von wenig, von Haben und von Geben. Und wenn jetzt jemand die Befürchtung hat, ach, ja, ja, ich weiß schon, was jetzt kommt, der hält uns hier heute eine Kollektenpredigt, den kann ich wirklich beruhigen. Es gibt keine Kollektenpredigt, obwohl die ja auch nicht schlecht wäre, obwohl denn wiederum auch diese Gemeinde da so viel Nachhilfe gar nicht nötig hat. Es ist eine spendenfreudige, gebefreudige Gemeinde, die man so schnell nicht wiederfindet. Das kann ich ja sagen, weil ich hier nicht Gemeindepastor bin. Also fällt kein Selbstruhm auf mich. Aber wie gesagt, heute keine Kollektenpredigt. Goethe in seinem Faust lässt dem Mephisto sagen, die Kirche hat einen guten Magen. Da stand seinerzeit in der Hannoverschen Tageszeitung ein kleiner Vorfall während einer Faustaufführung in der Freien Waldorfschule in Hannover. Da hatten sie den Faust aufgeführt und dann kam auch diese Stelle, wo es dann eben hieß, die Kirche hat einen guten Magen. Und da hat sich, so wurde berichtet, im Publikum spontan Beifall ausgebreitet. Ja, die Kirche will immer nur unser Geld. Das steckt ja hinter dem Klatschen. Nun gibt es in unserem Predigtext hier jetzt, das ist die Frage, Hinweise auf religiös-kirchliche Spendentarife, Fragezeichen. Nein, gerade nicht. Die Überschrift in der Lutherbibel zu diesem Predigtabschnitt lautet, schönes altes Deutsch, das Schärflein der Witwe. Das Schärflein der Witwe. Wir begegnen hier einem Menschen, der arm ist und doch reich. Ein armer Mensch mit einem reichen Leben. Es heißt hier, und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Opferkasten. Nun muss man wissen, im Tempelhof oder im Tempelvorhof zu Jerusalem befanden sich sogenannte Opferstöcke, wir würden auch sagen Kollektenkästen. Und neben diesen Kollektenkästen stand jeweils ein Priester, der die Gaben der Tempelbesucher entgegennahm, wobei der Geber den Betrag der Geldsumme nannte. Also dann sagten die 5 Euro, 2 Euro sozusagen, da wusste der Priester, was da gegeben wurde. Und wenn besonders hohe Summen kamen, dann gab der Priester, der an dem Kollektenkasten stand, ein Zeichen und dann wurde eine Posaunenfanfare geblasen. Kann man sich so richtig vorstellen. Dann kamen nur viele Leute, legten was ein, der eine so viel, der andere so viel. Und dann kam ein Zahnarzt und er hat da 100 Euro reingelegt. Und er wurde trompetet. Und es heißt hier, da wurde ordentlich gegeben. Und viele Reiche legten viel ein. Es ist schon mal erstaunlich, dass hier Reiche doch auch viel reinlegen. Denn oft ist es ja eher anders, hat man zumindest den Eindruck. Man hat den Eindruck, der Geiz wächst mit dem Besitz. Ist nicht immer so, Gott sei Dank, aber oft ist es so, dass der Geiz mit dem Besitz wächst. Jesus wusste schon, warum er dem Geld den Namen einer mörderischen Wüstengottheit verliehen hat, Mammon. Mammon war eine mörderische orientalische Wüstengottheit. Und diesen Namen Mammon, diesen schrecklichen Namen Mammon, hat Jesus dem Geld verliehen. Erstaunlicherweise wieder nicht zum Beispiel der Sexualität, obwohl da auch oft Unheil mitgetrieben wird. Nein, das hat nicht der Sexualität hat den Namen Mammon gegeben, sondern dem Geld. Nichts liegt bei uns so sehr in einer Geheimschatulle, buchstäblich oder seelisch, wie das Geld. Es gibt eine jüdische Anekdote, da kommt ein Jude zum Rabbi und sagt, es ist entsetzlich, wenn du zu einem Armen gehst, so ist er freundlich und hilft dir, wenn er kann. Wenn du aber zu einem Reichen gehst, sieht er dich nicht einmal an. Was ist das nur mit dem Geld? Da antwortet der Rabbi, also tritt mal ans Fenster, was siehst du? Der andere sagt, ich sehe eine Frau mit einem Kind, ich sehe einen Wagen. Gut, sagte der Rabbi, und jetzt stelle ich hier vor den Spiegel. Was siehst du nun? Nun, was werde ich sehen? Ich sehe mich selber. Ja, sagt der Rabbi, so ist das. Das Fenster ist aus Glas und der Spiegel ist auch aus Glas gemacht. Kaum legst du aber ein bisschen Silber hinter die Oberfläche, schon siehst du nur noch dich selber. Eine tiefe Weisheit. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Also hier ist ja nur noch einer draufgesetzt. Die Witwen waren damals im Altertum schon arm. Warum? Es gab keine Rentenversicherung. Nicht, dass die Frau, die Witwe, dann die Rente ihres Mannes verbraten konnte. Das gab's nicht. Oder dass sie zum Sozialverband oder früher Reichsbund ging und irgendwelche Anträge stellte. Die sagte, jawohl, müssen Sie beantragen, das steht Ihnen zu. Nee, da stand den Witwen nichts zu. Wenn sie keine Kinder hatte, dann war sie ganz am Ende. Also Witwen waren schon arm. Und hier wird es nur noch extra betont, das war noch unterer Level. Also die waren nicht nur Witwe, sondern im Witwenspektrum noch extrem unversorgt. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Ihr Lieben, das ist wirklich Kleingeld. Das sind Peanuts. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ja, jetzt kommt die Sensation. Wir kennen die Geschichte, deswegen wundern wir uns nicht mehr so sehr. Aber es ist doch eine Sensation, was Jesus hier sagt. Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Auch als der Zahnarzt, von dem ich vorhin erwähnte. Ja, wieso mehr als alle? Wie denn das? Und nun kommt die Gefahr, dass wir es falsch verstehen. Bitte, liebe Gemeinde, keine Prozentrechnung. Ja, naja, wenn man das mal aufrechnet, die Frau relativ zu dem, was sie hatte, hat die doch viel gespendet. Nein, das ist völlig verkehrt. Es geht nicht um die bestimmte Höhe eines Prozentsatzes des Vermögens als Kollektenregel. Keine mathematische Berechnung. Aber trotzdem steht es doch hier. Diese Frau hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle. Ja, warum denn? Wieso? Jesus gibt die Antwort. Denn die, also die anderen, haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese Witwe aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Hier geht's wirklich um ein Opfer, dort am Opferkasten.
Opfer, das ist ja auch so ein Wort, nicht? Opfer, da klingt bei vielen denn Opfer, Opfer, ja, Opfer was geben. Ja, oder Opfer ich ein bisschen mehr heute gebe? Opfer so viel geben oder Opfer ein bisschen weniger geben? Nein, bei dieser Frau ist es anders. Die gibt ihre ganze Existenz hin. Alles heißt es hier, was sie zum Leben hatte. Mehr konnte sie nicht geben. Diese Frau gibt nicht etwas, die gibt nicht viel, die gibt nicht noch mehr, sondern sie gibt sich selbst mit allem, was sie ist. Sie vertraut sich Gott an. Denn Gott will nicht zuerst dein oder mein Geld, sondern zuerst möchte Gott dein und mein Herz. Davon gibt es so viele alte Verse, auch in unserem Gesangbuch, im Kirchengesangbuch, zum Beispiel im evangelischen Gesangbuch Nummer 400, kann man sich leicht merken, 400. Da heißt es im ersten Vers: Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit dem Werke und immerwährender Begier. Gott will nicht etwas, will nicht mehr, noch mehr, noch mehr, sondern zuallererst möchte er dich und mich selbst. Das tut die Witwe. Die gibt nicht etwas, die gibt nicht mehr, die gibt nicht 90% oder 30% oder 20%, sondern sie vertraut mit allem, was sie ist und hat und nicht hat, der Fürsorge Gottes. Diese Frau, eigentlich nach menschlichen Maßstäben arm und schutzlos, diese Frau hat, hier wird es deutlich, ein reiches Leben. Wieso? Sie hat ein offenes Herz, sie vertraut sich Gott an, ihrem Schöpfer und Heiland. Das ist eine Tat des Glaubens. Hier geschieht das, was Luther im kleinen Katechismus bei der Erklärung des ersten Gebotes, was ist das, so formuliert: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und jetzt kommt es, vertrauen. Diese Frau nimmt Gott so ernst, dass sie ihm über alles vertraut. Mehr als auf die paar Schärflein, die sie noch in ihrer Schatulle hat. Völliges Vertrauen, ganze Hingabe. Diese Frau ist davon durchdrungen, für mich wird gesorgt. Das ist was. Für mich wird gesorgt. Das ist die Geborgenheit des Glaubens bis heute. Dass ich in Jesus Christus weiß, in Höhen und Tiefen, mir kann nichts anderes geschehen, als was er mir zumisst und das wird gut sein. Geborgenheit und die Hoffnung. Ich habe keinen Grund zu verzweifeln. Diese Frau wusste, ich habe Grund zur Hoffnung, sonst hätte sie die Schärflein nicht reinwerfen können. Glaube gibt Halt. Warum? Nicht, weil ich mich selbst halte. Diese Frau konnte sich selbst nicht halten. Dazu war sie zu schwach. Halt hatte sie, weil ihr Halt gegeben wurde in ihrem Glauben an ihren himmlischen Vater. Und so ist es mit Glauben bis heute. Wenn dein Herz erfüllt ist von der Gewissheit, dass du in Gottes liebevollen Händen um Jesu willen zu Hause bist, Geborgenheit hast, dann hast du Hoffnung, dann bist du gehalten, erlebst dich gehalten. Und dann geht diese Wegweisung für heute und morgen an der Hand Jesu bis hinein in das ewige Leben in Jesus. Christsein ist reiches Leben. Ich bin reich beschenkt. Aber das muss ich in mein Herz hineinholen. Ich muss mein Herz öffnen, damit diese Zusagen ihre Kraft erfalten in meinem Leben. Ich muss das, was Jesus mir anbietet, aufnehmen, mit Glauben mischen. Ich möchte fast sagen, verstoffwechseln, dass es seine Kraft in meinem Leben entwickelt. Und das ist doch immer nur ein Werk des Heiligen Geistes. Das muss Gott noch in uns machen. Römer 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, dass sie sich öffnen können durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wenn mein Herz offen ist für die Liebe Gottes, dann ist für mich gesorgt. Dann weiß ich, ich muss nicht meine letzten Kröten zusammenkratzen und festhalten. Im Sirachbuch, in den Apokryphen der Heiligen Schrift, das ist der Teil zwischen Altem und Neuen Testament, da heißt es im Kapitel 3, Vers 5, was du gibst, das gib gern. Was du gibst, das gib gern, nicht mit verkniffener Miene, sondern gerne gib's hin. Oder Paulus sagt das gleich im 2. Korinther 9, Vers 7, einen muffligen Geber hat Gott lieb? Natürlich nicht, einen muffligen. Einen fröhlichen, lockeren Geber hat Gott lieb. Nehmen füllt zwar die Hände, aber geben füllt das Herz. Ihr Lieben, das ist ein alter Grundsatz. Millionenfach bewährt. Und hat es dir nicht auch schon mal Freude gemacht, wenn du was weggegeben hast? Hast du hinterher nicht gedacht, oh Mensch, das war aber nichts, hättest du mal behalten. Nein, freust dich, dass du geben konntest. Nehmen füllt die Hände, aber geben füllt das Herz. Also ein offenes Herz. Ich erlebe mich reich beschenkt und deshalb zweitens und letztens geöffnete Hände reich im Geben. Also wo das Herz offen ist, da gibt es auch geöffnete Hände. Keine Tarife, keine Tabellen, keine Regelsätze. So viel muss es sein. Nicht weniger, aber bitte auch nicht mehr. Nein, keine Regelsätze. Alles, was ich habe, ist doch im Grunde recht bedacht Gottes Geschenk an mich, oder? In Haggai 2,8 im Alten Testament sagt Gott, das ist so ein Kernsatz, den müsste man über jedem Bankautomaten müsste man den anbringen oder zu Hause über unserem, weiß ich, wo wir unser Geld liegen haben. Da müsste das rüberstehen. Zumindest in Gedanken müssen wir uns immer dessen mal wieder bewusst sein. Gott sagt, Haggai 2, Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Lieber, klarer kann es doch nicht gesagt werden. Das betrifft dein Konto, meins. Mein sind die Aktien, mein ist deine Immobilie, mein ist dein Plus auf der Bank, mein ist das Silber und mein ist das Gold, heißt es hier, spricht der Herr. Lasst uns das, ihr Lieben, nicht vergessen. Wir vergessen es ja so leicht, ich auch. Beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Da ist was dran. Weil dieser Satz so schön ist, bringe ich ihn nochmal. Ja, man hat ja nicht so viele besondere Sätze, aber wenn man so einen Satz hat, dann muss man den auch anbringen, nicht? Aber er ist auch wahr, richtig. Beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Was ich wirklich besitze, ihr Lieben, das wurde mir doch geschenkt. Du könntest sagen, na ja, hast ja auch ihr Leben lang gearbeitet, malocht,
Hast du auch verdient?
Natürlich. Aber dass ich habe arbeiten können, dass die Lebensumstände so waren, wie sie sind, dass ich körperliche Gesundheit hatte und dass ich Kräfte hatte, Begabung, Fähigkeiten. Woher habe ich denn das alles? Ich habe mal Ärger auf dem Konfirmandenelternabend gehabt, da hatte ich den Konfirmanden erzählt, also dass wir Gott dankbar sein müssen, denn alles, was wir haben und wissen auch, dass wir das alles Gott verdanken und auch das Geld, das Einkommen, was unsere Eltern kriegen und so weiter. Das hatte wohl irgendein Junge seinen Eltern erzählt, auf dem Elternabend sagt man, VW-Arbeiter hat sich da empört vor den anderen Eltern alle, wie ich so einen Quatsch sagen könnte und hat dann da lauthals unter gewisser stillschweigender Zustimmung von Eltern dann gesagt, bin ich etwa, ist Gott etwa zu VW gefahren? Ich habe malocht. Ja, wenn man so kurz denkt. Nicht? Aber das hat malochen können bei VW. Und dass er gut verdient hat. Und. Man muss doch weiterdenken. Machen Sie mal bitte mal zwei, ganz kurz nur jetzt die Augen fest zu. So, jetzt können Sie wieder aufmachen. Was Sie eben gesehen haben, das gehört Ihnen. Wenn wir die Augen zumachen, was wir dann sehen, das gehört wirklich Gott. Und wir sehen nicht viel. Geöffnete Hände sind reich im Geben. Das ist so wie ein überquellendes Gefäß. Ohne Berechnung. Wie bei dieser Witwe, die hat vorher nicht überlebt. Gebe ich ein Schärflein oder gebe ich zwei oder anderthalb? Wer aus Liebe gibt, der rechnet nicht. Wer aus Liebe gibt, der rechnet nicht. Das wirklich Große geschieht oft unbewusst. Die Witwe, die ahnt in dem Moment gar nicht, dass Jesus mit Wohlgefallen auf sie sieht, da am Opferkasten. Ohne Berechnung. Und auch, und das ist das Schöne, ohne Sorgen. Wer aus Liebe gibt, hat keine Sorge mehr, er komme selbst zu kurz. Den lasse ich lieber gleich bleiben. Wenn ich gebe und denke, schon gleich, das ist aber für dich zum Nachteil, dass du jetzt gibst. Nein, wer aus Liebe gibt, der hat keine Sorge mehr, dass er selbst zu kurz kommt. Im letzten Monat ein kleines Erlebnis. Meine Frau und ich arbeiten hier im sozialen Kaufhaus Austausch in Hannover ehrenamtlich mit. Und wir haben ja jetzt im Moment nur Öffnungen für Spendenannahme. Also wie alle Läden geschlossen, aber eben Termine, wo man Spenden abgeben kann. Und wir machen große Augen, da kommen drei kleine Jungen, so Pökse, an, alleine, ohne Erwachsene, waren ungefähr 7 bis 8 Jahre alt. Und was machen diese drei kleinen Jungen? Die bringen uns eine Geldspende von zusammen, summa summarum, 4,80 Euro. Und sagten, sie wollten doch was Gutes tun. Ihr Lieben, da möchte man doch fast anfangen zu weinen, aus lauter Rührung. Wir wollten doch was Gutes tun. Da bringen die von ihren paar Kröten, die sie so als Taschengeld haben, haben sie zusammengesammelt, 4,80 Euro. Wir wollten doch was Gutes tun. Liebe Gemeinde, das ist es. So, darum geht's. Ohne Berechnung, ohne Sorgen, selbst zu kurz zu kommen. Arme Leute schenken gern. Ihr Lieben, ich weiß, was ich sage. Arme Leute schenken gern. Nicht immer, aber oft. Das Urbild ist der ganz große Arme Jesus Christus, der sich selbst nackend hingibt am Stamm des Kreuzes. Nichts für sich, alles für dich und mich, damit die Tür zum Himmelreich für uns wieder aufgeht. Wie der Vorhang im Tempel zerreißt, damit wir wieder durchgehen können zum Thron des Vaters. Arme Leute schenken gern und der Ärmste unter allen Armen, Jesus, der hat sich geschenkt. Jesus findet das Opfer von Geld völlig selbstverständlich. Auch die arme Witwe soll und darf geben. Ihr Lieben, im Geben zeigt sie auch die Würde des Menschen. Es ist ein Teil von der Würde des Menschen, dass man auch hier und da abgeben kann. Darum heißt es auch in Sirach 35, im Hause des Herrn, im Tempel, sollst du nicht mit leeren Händen erscheinen. Davon lebt die Welt und erst recht die Gemeinde Gottes. Und wir haben doch so vieles, was wir geben können, oder nicht? Ich meine, abgesehen vom Geld. Zeit geben. Zeit geben. Für wen gebe ich Zeit? Nehme mir Zeit. Warum dich mal anrufen heute Mittag irgendjemanden aus dem Bekanntenkreis, von dem du weißt, der ist viel allein. Sag mal, Frieda, ich habe gerade Kuchen heute Nachmittag. Hast du nicht ein bisschen Lust, zum Klönen rüberzukommen? Ganz kurz entschlossen, Zeit geben. Anrufe machen, gerade jetzt in diesen eingeschränkten Zeiten. Wie geht's dir? Begabungen einsetzen. Wenn du handwerklich begabt bist, warum nicht hier und da mal helfen mit deinen geschickten Händen? Dann gibst du auch. Das ist dein Schärflein. Liebe geben, ein gutes Wort. Vor dem Haus mit der Nachbarin, die in Trauer ist. Geduldig sein, auch Geduld haben mit Menschen. Auch das kann ein Schärflein sein. Beten für andere, wo du weißt, die haben es schwer, Fürbitte, das kann Schärflein sein, das du gibst. Ein Glaubenszeugnis für einen Menschen, wo du weißt, dem soll ich ein Wort Gottes sagen. Und jetzt sag ich es auch und behalte es nicht für mich, das kann Schärflein sein. Aber natürlich eben auch das Materielle geben. Und dann gar nicht immer überlegen, ja, hat das denn verdient, dass ich ihm oder dass ich dort spende? Der Rabbi von Sasso, der gab einmal einem übel berüchtigten Menschen sein letztes Geld hin. Und die Schüler des Rabbis, die warfen ihm das vor. Wie kannst du diesem Typen, dem das Geld geben? Und wisst ihr, was der Rabbi gesagt hat? Soll ich denn wählerischer sein als Gott, der es mir gegeben hat? Also manchmal kann man und soll man auch Geld hingeben, wo man denkt, naja, ein menschlich gesehen gibt es bessere Adressen. Aber bin ich denn so viel, viel bessere Adresse für Gott gewesen, dass er mir es wohlgehen lässt? Habe ich denn so viel mehr verdient als der andere? Ehre den Herrn mit deinem Besitz, Sprüche 3, Vers 9. Ja, und das will zum Schluss auch noch gesagt sein, auch das Geben, ich sage Geben von Geld, Geben von Zeit, Geben von Geduld, Geben von Liebe, praktischer Hilfe, Gebet und. Auch das Geben ist eine Art von Lobpreis und Anbetung. Das heißt hier, ehre Gott mit deinem Besitz. Also, wenn ich mit meinem Besitzrecht umgehe, ist das eine Form von Lobpreis, von Anbetung Gottes. Christen beten bitte nicht das Geld an, hoffentlich nicht, sondern sie beten mit ihrem Geld Gott an. Das ist was anderes. Nicht das Geld anbeten. Aber wenn ich Geld habe, dann kann ich mit meinen Mäusen auch Gott anbeten, nämlich indem ich nach Gottes Willen damit umgehe. Da sind Frauen im Gefolge von Jesus gewesen. Lukas 8, Vers 3 lesen wir es. Da heißt es von den sogenannten Jüngerinnen Jesu, sie dienten Jesus mit ihrem Besitz. Das waren Frauen, die hatten ganz gut was auf der hohen Kante. Vielleicht hatten sie reiche Männer, steht hier nicht. Jedenfalls, sie dienten Jesus mit ihrem Besitz. Und das finden wir immer wieder in der Heiligen Schrift, dass auch mit materiellem Geben Gott geehrt wird. König David beim Bau des Tempels, 1. Chronik 29, sagt, aus Wohlgefallen am Hause meines Gottes und da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das Haus meines Gottes. Also David sagt, ich habe noch was auf der hohen Kante, eine ganze Menge, und deshalb gebe ich für Gottes Sache in dieser Welt. Und das ist ein Vorbild. Was machen die anderen Israeliten? Steht ein paar Verse später. Da heißt es vom Volk, sie gaben es dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Ist das nicht schön? Ohne Tarif, ohne verknitterte Miene, ohne zu überlegen, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Nein, freiwillig von ganzem Herzen. Ich schließe mit dem Wort des heiligen Augustinus, dem großen Kirchenlehrers aus dem Altertum. Augustinus hat gesagt, der Mensch hat immer, wovon er geben kann, dessen Herz voller Liebe ist. Der Mensch hat immer, wovon er geben kann, dessen Herz voller Liebe ist. So arm ist keiner, dass er nichts geben könnte. Jeder hat etwas. Und wenn er Liebe hat, dann kann er auch geben und dann wird er auch geben. Das ist Geld, das ist Zeit und vieles, was ich eben als Beispiel nannte. Und lasst uns zum Schluss vielleicht eine Minute mal in der Stille überlegen, wo du geben kannst in nächster Zeit. Möglichst konkret. Das kann ein Anruf sein, ein Brief, eine Spende. Das kann eine praktische Hilfe sein, die du einem Menschen zuteilwerden lässt. Überleg mal in der Stille, vielleicht gibt Gott dir jetzt einen Impuls. Geöffnetes Herz, reich beschenkt, geöffnete Hände, reich im Geben. Das ist ein reiches Leben. Amen.